Also ihr seht schon, worum es hier geht. Es geht um Mitteilungen, und zwar geschwisterliche Mitteilungen, das heißt Christen untereinander. Schaut auch, wenn ihr heute die Predigt hört, ob dieses Thema und der Bibeltext, den wir dann auch lesen, ob das auch wirklich miteinander auch in Übereinstimmung ist. Ich als Prediger, also wenn ich eine Predigt vorbereite, dann lese ich mir den Text einmal durch, mehrmals dann durch und überlege mir dann auch so eine Überschrift. Was würde zu diesem Abschnitt passen? Und dann ist es oft auch so, dass ich bei diesem Abschnitt auch schaue, gibt es verschiedene Schwerpunkte in diesem Abschnitt. Das sind dann sozusagen die Unterpunkte, und dann, das ist dann sozusagen mein Gerüst. Und danach schaue ich mir dann die einzelnen Verse noch genauer an und sehe, was hat Gott mir zuerst mal zu sagen und dann auch, was hat er euch zu sagen. Manchmal ist es aber auch umgekehrt, dass ich erst mal den Text lese und dann die einzelnen Schwerpunkte mir dann schenken lasse, und danach gibt es dann so die Überschrift über diese einzelnen Überschriften. Also nur, dass ihr mal wisst, wie ich da auch so vorgehe. Und natürlich soll das alles im Gebet begleitet werden. Paulus beendet seinen Brief an die Epheser, und somit wird heute natürlich auch für uns das Ende dieser Predigtreihe sein. Wir wollen jedoch gespannt sein, was Paulus noch zum Schluss seinen Lesern sagt. Was ist ihm noch zum Schluss wichtig? Das heißt auch, was ist Gott zum Schluss wichtig? Ja, und das hat er ja auch dann durch Paulus aufschreiben lassen. Wollen wir dies einmal gemeinsam entdecken? Und da habe ich euch auch den Bibeltext mal, wie so oft, auch aufgeschrieben. Und ich lese den Text. Da schreibt Paulus: damit auch ihr wisst, also ihr Epheser, wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen. Der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass eure Herzen getröstet werden, oder dass er eure Herzen tröstet. Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Oder in Unvergänglichkeit, so heißt es bei manchen. Ich habe hier drei Schwerpunkte entdeckt. Und zwar zuerst geht es in Vers 22 und 23, da geht es um die Beziehungspflege des Paulus zu den Christen in Ephesus. Da habe ich das so genannt: die zugewandte Mitteilung. Also er teilt sich mit und er wendet sich in dieser Mitteilung hier den Ephesern ganz zu. Und dann der nächste Abschnitt, also Vers 23, das ist eine liebevolle Mitteilung des Apostel Paulus. Also er möchte hier einfach deutlich machen: das wünsche ich euch, meine Geliebten in Ephesus. Und dann das letzte noch, eine zielgerichtete Mitteilung. Also das geht nicht an die ganze Welt, sondern direkt an die Epheser, die auch eine bestimmte Sache in ihrem Herzen haben. Schauen wir uns den ersten Abschnitt mal an und untersuchen ihn genauer. Hier seht ihr Links ist der Text, worum es geht. Und Paulus, und das war für mich nochmal ganz wesentlich, Paulus schreibt dies aus dem Gefängnis. Und in dem Epheserbrief wird es auch dreimal erwähnt. Ich zeige euch hier diese Stellen in Epheser 3, Vers 1. Dort heißt es: Deshalb bin ich, Paulus, der Gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ja, also gut, er hat ja nicht an die Juden Christen geschrieben, sondern Heidenchristen. Und er sagt hier, dass er der Gebundene ist, der Gefesselte. Und auch in Kapitel 4 fängt er so an, dass er deutlich macht, er ist der Gebundene im Herrn, dass ihr doch auch der Berufung würdig wandelt, so sagt er dann weiter. Und kurz vorher, also wir sind ja in Kapitel 6, die letzten Verse, da heißt es hier 19 und 20 nochmal, er will das Geheimnis des Evangeliums bekannt machen, für das ich, so sagt Paulus, ein Botschafter in Ketten bin. Es nicht in Ketten war, sondern bin, das ist also tatsächlich so. Und was ist der Grund, warum er sich überhaupt mitteilt? Das war mir auch da eine Überlegung wert. Warum ist das? Und er sagt es ja auch. Er möchte die Epheser trösten. Ja, waren sie denn eigentlich traurig? Das habe ich jetzt eigentlich in diesem Brief gar nicht gelesen, dass hier die Epheser so traurig waren. Aber Paulus geht davon einfach aus. Und da dachte ich, wie ist es bei uns Menschen? Wie reagieren wir Menschen? Ja? Und manchmal auch die Christen, so ganz anders auch wie Paulus. Wenn wir uns in einer schlimmen Lage meinen, oder auch sind, ja, in einer schlimmen Lage sind, und dann kommt sehr schnell der Gedanke auf, jetzt müssen doch die anderen auf mich zukommen und mich nach meinem Befinden fragen. Also davon gehe ich doch auf, dass das doch so ist. Ja? Also wenn es mir schlecht geht, dann fragt, das soll doch der andere nach meinem Befinden fragen. Und wenn das nicht geschieht, dann kann es sein, dass man sich selbst dann so ein bisschen zurückzieht, vielleicht Vorhaltungen macht. Und er hätte ja auch sagen können, die Epheser, die hätten doch mal zwei Leute abschicken können, ja, und mich mal im Gefängnis besuchen können, oder? Das hätten die ja machen können. Aber er denkt nicht so. Er denkt nicht so, wenn ich doch ihnen am Herzen liege, dann könnten die doch einiges machen. Sondern er macht keine Vorhaltungen. Und das ist mir interessant. Er ist den Ephesern gegenüber grundsätzlich zugewandt. Da lässt er sich gar nicht abbringen. Er ist ihnen grundsätzlich zugewandt. Und mit dieser Aktion des Paulus konnten die Epheser sicher dann besser umgehen. Wie wenn er gesagt hätte, ja, warum habt ihr mir niemand geschickt, ja, mal nach meinem Ergehen zu schauen. Paulus will zwischen den Ephesern und ihm, dass kein Schatten entsteht. Was tut eigentlich derjenige, der selbst Hilfe benötigt? Naja, er gibt doch nichts ab, sondern er wartet eher um Hilfe. Aber jetzt, was macht Paulus? Er sendet den Tychikus, von dem er sagt, er ist mir oder er ist ein geliebter Bruder. Also er mag ihn Und ist auch noch ein treuer Diener, also auf ihn kann man sich verlassen. Und er ist bei mir. Und ich sitze im Gefängnis. Was macht er? Er schickt ihn zu den Ephesern, die nicht im Gefängnis sitzen. Haben wir auch gefragt, wann gibt man denn einen geliebten Bruder und treuen Diener weg? Wann macht man das? Sicher nicht, wenn man in Ketten ist. Warum tut Paulus das? Aus einem Grund, um die Gemeinschaft mit den Ephesern weiter aufrechtzuerhalten und sie noch zu vertiefen. Was heißt das für uns? Ich möchte grundsätzlich nicht eine Erwartungshaltung an den anderen, an den Mitbruder, an die Mitschwester geben, sondern eher in diese Richtung denken, wie kann ich helfen, ja, egal in welcher Lage ich bin. Das war mir wichtig. Das könnten wir auch hier aus diesem Text sehen. Und es ist sicherlich gut, wenn man freundlich gibt, egal in welcher Lage man ist. Man gibt freundlich. So wie der Herr Jesus auch gesagt hat, wenn dir jemand um einen Mantel bittet oder ein Hemd bittet, dann gibt er noch was dazu und sowas. Frag nicht zurück oder so etwas. Gib einfach. Also, er hat eine zugewandte Mitteilung den Ephesern geschickt. Wir wissen, was Vorhaltungen grundsätzlich bewirken, oder? Wenn dir jemand sagt, naja, das hättest du ja auch ein bisschen früher einfallen lassen können. Ja? Dieser jenes. Wenn jemand dir deutlich macht, hey, dein Leben, das ist völlig daneben. Ja? Was bewirkt das? Das bewirkt in der Regel nicht in diese Richtung. Schön, dass du mir es gesagt hast, ich gebe dir mal einen Kuss. Nein, das geht so nicht, das wird es nicht sein. Sondern es wird eher kühler werden in der Beziehung. Ja? Und das wollte Paulus nicht. Und das wollte Gott auch nicht, denn Gott hat ihn ja auch in dieser Weise gelenkt. Liebe weiter den anderen. Grundsätzlich, auch wenn er dich enttäuscht hat. Liebe weiter. Und mach es so wie Paulus. Denk gut über den anderen. Paulus setzt voraus, dass die Epheser traurig waren. Und dieser Traurigkeit wollte er sich zugewandt und opferbereit begegnen. Vielleicht waren sie gleichgültig, ich weiß es gar nicht. Aber er setzte voraus, ich gehöre ja auch zu ihnen und die sind sicher traurig, vielleicht waren sie es ja auch. Ja? Aber er setzte das Gute voraus. Der nächste Gedanke, was mir da aufgefallen ist, liebevolle Mitteilung. Wir sehen den Segenswunsch des Paulus seinen Glaubensbrüdern, Glaubensgeschwistern gegenüber. Paulus nennt hier drei Begriffe, die er schon vorher einmal in seinem Brief erwähnt hat. Und zwar mehrmals sogar. Es ist Friede, Liebe und Glaube. Den Empfängern des Briefes, seinen Geschwistern, möge dies Gott nicht nur einmal, sondern immer wieder zuteil werden lassen. Gott möge es ihnen immer und immer wieder schenken. Das heißt, dass diese schönen Dinge nicht ohne den Vater und ohne den Sohn ihnen gegeben wird. Also wir sehen hier, Gott wird hier mit Vater und auch dem Sohn deutlich. Gott ist der Gebende. Und Paulus wünscht dies von seinen, also die seinen geliebten Leuten, denen er die Botschaft durch Tychikus, den geliebten Bruder, vermitteln lässt. Was hat Paulus denn mit diesen Begriffen gemeint? Wo hat er diese schon einmal gebraucht? Und da müsst ihr jetzt nicht selbst in der Bibel suchen, das habe ich für euch gemacht. Und zwar einmal, wenn es um Friede geht. Da heißt es im Epheserbrief, Kapitel 2, 15 bis 18, folgendes. Also hier ist jetzt mal so ein Teilsatz. Um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir zwei den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Okay, also ich glaube, wer den Vers zum ersten oder die Verse zum ersten Mal gelesen hätte, der weiß damit gar nichts anzufangen. Also bloß, aber wenn man weiß, hier geht es um zwei, die werden eins, ein Mensch. Und dann geht es jetzt nicht um die Ehe, was auch sein kann, sondern es geht hier um zwei verschiedene Gruppen. Und zwar einmal die Gruppe der Heidenvölker und die Gruppe der Juden. Und die hat Gott durch das Kreuz, das durch den Glauben an Jesus, zu eins gemacht, ein Mensch, zusammengebracht. Um diese Einheit dann auch noch zu Gott zu führen. Das sehen wir. Ja? Dass wir Zugang zu Gott haben. Beide eins, eins zu Gott. Und das braucht Frieden. Und das hat Gott auch geschenkt. Einmal Frieden zwischen den Völkern, ja? Dass wir Menschen hier haben können aus Brasilien, aus Italien, aus Deutschland und aus der Ukraine. Verschiedene Völker zusammen, Frieden untereinander und gemeinsam Frieden zu Gott. Und wenn es hier eben Juden wären, die auch an Jesus glauben, hätte ich die jetzt auch genannt. Ja. Aber das war da in ja, bei den Ephesern jetzt so im Blick. Der Text macht deutlich, dass es hier um ein ganz enges und friedliches Miteinander geht, welches Gott schenkt, diesen Frieden. Da gibt es keine Nationalitäten mehr in dieser Weise, sondern es heißt, wir gehören zusammen. Wir sind Gottes Volk. Egal, welche Sprache wir sprechen, oder welche Nationalität wir sind. Und das hat Jesus durch das Kreuz hergestellt. Obwohl wir von Gott an diesen Ort auch des Friedens gesetzt sind, wenn wir uns am Kreuz treffen, ja, erleben wir doch Unfrieden durch unsere böse Natur, die eben noch nicht erlöst ist. Das erleben wir. Ja? Und der Bibeltext hier macht deutlich, dass man nicht nur sich selbst um Frieden bemühen müssen. Also wir können nicht nur uns selbst um Frieden bemühen, sondern wir brauchen ihn auch von Gott geschenkt. Gott gebe es. Gott soll es euch mitteilen. Obwohl, es gibt auch Aufforderungen. Also wir können uns auch da nicht ausruhen und sagen, na, das macht ja alles Gott. Sondern hier in Römer 12, Vers 18 heißt es, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Oder auch untereinander in Epheser 4, bloß ein paar Verse weiter, da steht: Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ja, also wir sollen auch bemüht sein. Aber unsere Mühe ist viel zu schwach. Wir brauchen die entscheidende Hilfe von Gott. Und das sagt ja Paulus in seinem Segenswunsch in Vers 23. Friede werde euch vom Vater und von dem Sohn zuteil. Und wenn wir um etwas bitten, dann zeigt es immer auf der anderen Seite, welch arme Würstchen wir sind. Denn wir haben es nicht. Wir können es nicht. Wir brauchen Hilfe. Ja. Der Epps kam mal wieder auf mich zu, hat gesagt, du, klappt das mit dem Laptop? Und da war ich jetzt ein bisschen mutiger. Ich habe gesagt, ja, jetzt klappt das schon und so. Ja. Aber es hätte irgendwann noch anders sein können, wo man einfach Hilfe braucht. Und von Gott brauchen wir die Hilfe, um Frieden zu bewahren. Können wir nicht allein. Wir sind immer von Gottes Gaben abhängig. Bei ihm ist das Wasser des Lebens. Er entbindet uns nicht, um Frieden zu beten und auch weiter darauf zu vertrauen, dass Gott den Frieden ja in uns immer wieder auch schaffen wird. Wir wollen auch einander den Frieden von Gott zusprechen. Ja, Gott möge dich begleiten und dir weiter Frieden schenken. Und Friede soll auch den Ephesern, so wie Paulus hier schreibt, von Gott zuteil werden. Aber auch Liebe, das ist das Nächste. In Epheser 3 wird dieser Gedanke vertieft. Dort steht, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Interessant ist, dass hier die Liebe allein mit dem Herrn Jesus verbunden ist. Der Herr Jesus Christus wohnt durch den Glauben im Herzen der Gläubigen. Das hat er versprochen, er kommt da zu ihm. Dieses Wohnen, also das heißt, dass er uns nicht einfach nur besucht, sondern dieses Wohnen des Herrn Jesus in unserem Leben hat einen Sinn, hat auch ein besonderes Ziel. Da müssen wir zuhören. Der Gläubige soll nämlich in der Liebe verwurzelt sein. Wie ein dicker Baum, der braucht Wurzeln und die müssen sich ja tief in die Erde eingraben. Da kriegen sie Nahrung her, aber das ist auch dann der Halt. Und unser Halt soll in der Liebe des Herrn Jesus verwurzelt sein. Er muss unsere Grundlage sein. Die Liebe zu ihm und auch dann, dass wir weiter über ihn nachdenken. Schauen wir, wie es weitergeht. Wir sollen begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe sein und somit, ja, und die Liebe des Christus zu erkennen. Indem wir uns mit dem Herrn beschäftigen, nicht nur, was unsere Augen sehen, soll unser Interesse sein. Ja, ich meine, ihr werdet nach dem Gottesdienst wieder euch mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Ja? Das wird auf jeden Fall sein. Und wo ihr eure Augen hindreht und wo ihr euren Körper dann hingehen lasst und dann schaut ihr dies oder jenes an, das wird euch beschäftigen. Beschäftigt mich ja auch, ist ja nicht verkehrt grundsätzlich. Bloß hier geht es darum, schau mit deinem Herzen zu Jesus. Beschäftige dich damit und lass dich davon prägen. Beschäftige nicht dich nur mit demjenigen, was um dich herum geschieht, sondern auch wer in dir wohnt. Du hast dein Leben zur Wohnung bereit erklärt, dass Jesus dort wohnen kann. Beschäftige dich mit deinem Besitzer. Das macht hier Paulus deutlich. Und zwar vor allen Dingen mit seiner Liebe zu dir. Und wenn du denkst, naja, da fällt mir ja nicht viel ein, also Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, das macht schon viel, das ist schon sehr viel, und dann, ja, er begleitet mich, und was ist noch? Fällt mir nicht mehr allzu viel ein. Wenn das so ist, wenn es dir langweilig ist, dann hast du zu wenig über Jesus nachgedacht. Ja? Dann gilt es für dich, noch viel zu entdecken. Beschäftige dich damit. Und dies macht fähig, auch wieder zu lieben, ganz gleich, wer es ist. Die Liebe, die Gott schon am Glaubensanfang jedem seiner Kinder geschenkt hat, benötigt immer wieder einen Anschub. Deshalb bittet ja auch der Paulus dafür oder wünscht es ihm. Neben dem, dass wir um die Liebe bemüht sein sollen, dass wir uns dem auch ausstrecken, werden wir auch von Gott mit solch einer Liebe beschenkt. Ich möchte euch da eine kleine Geschichte erzählen, die ich beim Bau des Hauses der Gemeinde, die Gemeinderäume in Traunreuth erlebt habe. Ja, schon etliche Jahre her, war ich noch jünger. Klar war ich immer jünger, gestern war ich ja auch jünger, aber da war ich eben wirklich viel jünger, und wir hatten dann eben schwere Arbeiten gehabt, so mit Steine tragen und Mörtel und so weiter, gerade im Keller, der musste gebaut werden, also, und da waren viele da von der Gemeinde, ist ja auch gewachsen. Und einer hat mir was zugerufen, und ich habe das nicht so richtig verstanden. Und dann hat er mich A-Loch genannt. Ja, das musste erstmal, ich wusste gar nicht, ob das so alles, ich wusste gar nicht, ob ich da im richtigen Film bin. Aber es war dann tatsächlich so, ja, war halt richtig ärgerlich. Und in meinem Herzen war er auf einmal ganz anders, habe ich ihn ganz anders gesehen, wie man vorher gesehen hat. Ja? Ja, und wie geht man jetzt damit um, wenn du das so hörst? Von einem Bruder, Glaubensbruder. Mhm. Es war dann so, dass ich irgendwie diesen Gedanken bekam, und wenn dieser Mann der Einzige wäre, der sich auf dieser Welt zu dem Herrn Jesus bekehren würde, dann würde Jesus trotzdem vom Himmel kommen, um ihn zu retten. Dieser Gedanke kam mir. Und dann war dann der zweite Gedanke da, und was Jesus liebt, das kann ich nicht hassen. Sicher habe ich ihm dann nicht, bin ich ihm nicht um den Hals gefallen und habe gesagt, toll, das hat mir ja noch niemand gesagt, also hier in der Gemeinde, und du bist der Erste, oder irgendwie so in diese Richtung. Natürlich musste ich da auch schlucken. Aber das war für mich ein Anfang wieder, diesen Menschen zu lieben Und ihn auch zu sehen, woher er kommt und wie er ist und so weiter. Das ist auch recht einzuschätzen. Aber es war die Liebe, die Gott mir in diesem Moment offenbart hat. Und das ist ein Geschenk, das hat man nicht einfach sich so erarbeitet. Ja? Auf der einen Seite beschenkt Gott uns mit seiner Liebe und auf der anderen Seite entbindet er uns aber nicht, auch ganz aktiv zu lieben. Es zeigt auf der einen Seite, wie schwach wir sind, dass wir nicht lieben können, dass wir auf das Eingreifen Gottes angewiesen sind, aber auch will er mit dem, was wir haben oder wonach wir uns ausstrecken, auch arbeiten. Nun der dritte Gedanke, Glauben. Muss auch der Glaube von Gott gegeben werden? Ist Glaube nicht nur die Antwort des Menschen auf das Handeln Gottes? Wo kommt Glaube denn in diesem Brief vor? Hier sehen wir das schon. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Hier wird deutlich, Gottes Gabe der Errettung für die Ewigkeit bei uns geschieht durch Gnade. Ja, weil Gott gnädig ist, ja, gibt er dieses Geschenk uns und sagt hier für die Ewigkeit, ewiges Leben. Und Gottes Gnade ist es, dass der Sünder, so wie du und ich überhaupt erkennen durften, ja, dass wir wirklich auch in einer solchen Not sind. Dass Gott uns diese Tatsache irgendwann in unserem Leben auch deutlich macht und dass wir es begriffen. Und dann begannen wir anzufangen zu glauben. Und als wir dann glaubten, wurde dies alles wahr, was Gott schon uns als Geschenk angeboten hat. Durch den Glauben durften wir diese Gnade ergreifen. Vergebung der Schuld. Annahme als Kind Gottes, Führung durch den guten Hirten, feste Hoffnung auf ein himmlisches Zuhause. Alles wurde wahr, als wir anfingen zu glauben. Aber diesen Glauben an den unsichtbaren Gott, an sein Handeln, an seine Zusage, an seine Führung in unserem Leben und so weiter, haben wir nicht automatisch so bei uns in der Tasche, als ob wir da die Herren wären. Auch unser Glaube muss von Gott immer wieder auch anbefeuert und gestärkt werden. Und das tut Gott übrigens durch den Geist. Da heißt der Geist selbst, Römer 8, Vers 16, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn das begriffen ist, ich bin ein Kind Gottes, Gott ist mein Vater, ich habe ein Zuhause, das alles, das befeuert mich. Darüber freue ich mich. Und das macht ja Gott durch seinen Geist uns gewiss. Sicher sollen wir selbst glauben und den Zusagen Gottes vertrauen. Aber, und das kommt hier auch deutlich heraus, ohne Gott können wir gar nicht glauben. Er möge unseren Glauben stärken. Und um das bittet auch Paulus für seine Mitgeschwister in Ephesus. Sehen wir hier die liebevolle Mitteilung von Paulus, was er seinen Mitchristen wünscht, neben der zugewandten Mitteilung, dass er die Gemeinschaft sucht und keine Vorhaltungen macht, spricht er hier Segenswünsche aus. Kommen wir noch zum letzten Punkt. Die zielgerichtete Mitteilung, was meine ich damit? Mir ist aufgefallen, dass Paulus die Gnade des Herrn Jesus denen wünscht, die Jesus als ihren Herrn lieben. Es ist kein Gnadenwunsch an alle Völker. Gott möchte oder möge mit Gnade, das heißt mit unverdienter Güte, denen antworten. Also diese Gnade denen Menschen geben, die seinen Sohn lieben. Die sich mit ihrem Leben bereit erklärt haben, ich möchte dich, Herr Jesus, wirklich lieben. Ich möchte von dir nicht einfach nur was wissen, sondern mein Herz soll sich dir zugewandt zeigen. Wenn es um dich geht und du gelobt wirst, will ich mich mitfreuen und mit einstimmen in das Lob. Und wenn du in den Schmutz gezogen wirst, dann will ich mich von dieser Gemeinschaft trennen, die dich eben nicht will, die dich ablehnt. Weil ich dich liebe. Ich will auch nicht dorthin gehen, wo man über meine Eltern herzieht. Ja? Oder wo man über meine Frau herzieht. Weil ich dich liebe, ja, will ich ein Leben führen, das dich ehrt. Und diesen Menschen möge Gott weiter Gnade schenken. Das ist der Schlusssatz. Und deshalb, denke ich, sollte jeder von uns auch sich die Frage stellen. Ich meine, das wurde ja auch an Christen geschrieben, nicht an die Welt, der Epheserbrief. Liebe ich Jesus wirklich? Und es macht sich manchmal daran bemerkbar, warum tue ich das, was ich tue? Was ist meine wirkliche Motivation für mein Leben? Worum dreht sich denn mein Leben? Drehe ich mich eher wie ein Kreisel um mich selbst? Dass ich eigentlich sage, ich bin mein Hirte. Und deshalb muss ich schauen, dass mir nichts mangelt. Verstehen wir? Oder bin ich eher wie ein Trabant oder hier die Erde, die sich um die Sonne dreht. Und dass Jesus meine Sonne ist. Wem gehört meine Liebe? Warum soll dieser Gottes Gnade bekommen, der Jesus lieb hat? Weil auch einer, der Jesus lieb hat, auf Gnade angewiesen ist. Er ist nicht schuldlos. Jeder, der Gnade benötigt, hat deshalb Gnade nötig, weil er versagt. Und alle ihr, die ihr Jesus liebt, ihr seid alle wie ich auch Versager. Deshalb brauchen wir Gnade. Weil wir Gottes Wünsche und Gebote auch übertreten und missachten. Aber in unserem Herzen klopft da was. Ich liebe Jesus. Das klopft. Wer Jesus liebt, soll auch wissen, dass er Gottes Gnade bekommen wird. Das wird direkt ja auch zugesagt. Dass er erleben darf, dass Vergebung und Neuanfang möglich sind. Dass du auf deinem Weg, wo du jetzt umgekehrt bist, wieder ermutigt wirst durch Gottes Gnade. Und dass du dadurch Jesu Liebe noch mehr kennenlernst. Und all das bekräftigt Paulus noch mit einem Amen. Hat er nicht kein Gebet gesprochen, sondern hat gesagt, so ist es. Na, darauf könnt ihr euch verlassen. Zusammenfassend, wir haben heute den Paulus betrachtet, wie er den Ephesern sich mitteilt. Einmal die zugewandte Mitteilung, Paulus, der im Gefängnis ist, macht keine Vorwürfe, sondern er schickt noch den Tychikus, den er wahrscheinlich selbst auch hätte gut gebrauchen können, als lieber Bruder und Diener, um die Gemeinschaft mit dem anderen zu vertiefen. Das war sein Ziel. Er blickte von seiner schweren Lage aus weg und tut alles, um die Gemeinschaft mit den Ephesern zu fördern. Er investiert. Er investiert in die Gemeinschaft. Das nächste, was wir gesehen haben, die liebevolle Mitteilung. Paulus wünscht den Ephesern, dass Gott ihnen Frieden, Liebe und Glaube gibt. Sicher haben sie das schon vorher gehabt, aber sie sollen noch mehr bekommen. Dann sehen wir die zielgerichtete Mitteilung des Paulus. Er bittet um Gottes Gnade für alle, die Jesus lieben. Und Geschwister, dieser Gedanke war in unserer Klausur als Älteste sehr wertvoll. Dieser Gedanke, Jesus zu lieben. Vor 2 Jahren hatten wir ein Motto für unsere Gemeinde, das war: Wir wollen mehr eine betende Gemeinde sein. Letztes Jahr ging es um Gemeinschaft untereinander. Dieses Jahr möchten wir euch, ja uns allen, ans Herz legen. Wir wollen gemeinsam Jesus mehr lieben. Dabei möchte ich nicht sagen, dass du auf den anderen schaust, liebt der Hans jetzt vielleicht Jesus doch noch ein bisschen mehr, und ich hoffe, dass er es macht, soweit, ja, sondern, dass wir uns selbst fragen, wie steht meine Beziehung zu dem Herrn Jesus? Wie kann ich den Herrn Jesus mehr lieben? Durch was kann mir persönlich der Herr Jesus immer kostbarer sein? Und liebe Geschwister, dazu möge Gott uns die Gnade schenken, dass wir uns mit diesen Gedanken weiter beschäftigen. Herr Jesus, wie kann ich dich noch mehr lieben? Denn du bist aller Liebe wert. Amen.